zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herzlich willkommen in der Katholischen Akademie Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Schiessel. Ich arbeite hier in der Akademie als Studienleiter. Leider können wir zurzeit kaum Präsenzveranstaltungen anbieten. Umso froher sind wir über die Möglichkeiten, mit unserer Reihe Akademie aktuell und anderen Angeboten wenigstens virtuell präsent zu sein. Unser heutiges Thema, wie verändert Corona unsere Gesellschaft, ist so aktuell wie kein anderes. Haben wir es doch inzwischen seit weit über einem Jahr mit dieser Pandemie zu tun. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, Professor Amin Nasehi zu einem Gespräch in die Akademie zu locken. Eigentlich muss ich ihn nicht groß vorstellen, ist er doch einer der wenigen akademischen Lehrer, die sich aktiv in die gesellschaftliche Debatte einbringen. Die Taz hat geschrieben, sie seien Deutschlands wichtigster Gegenwartsanalytiker. Aber so viel Vorstellung muss sein. Amin Nasehi lehrt Soziologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und er ist Mitglied unseres wissenschaftlichen Rats. Dieser Raum ist ihm also vertraut. Nun aber, wie verändert Corona unsere Gesellschaft? Vielleicht ist diese Frage fürs Erste doch zu offen gestellt. Darum schränke ich sie ein. Am Anfang der Krise hatte ich den Eindruck, dass sie von nicht allzu großen Änderungen ausgehen. Je länger die Krise andauert, will mir scheinen, dass sie ihre Meinung ein wenig modifiziert haben. Stimmt das? Und wenn ja, wie hat sich ihre Position verändert?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Und ich habe tatsächlich am Anfang der Pandemie auch als Reaktion auf viele Erwartungen, vor allem auch aus den Sozialwissenschaften, dass man doch jetzt sehen kann, dass man mit Politik und mit durchregierenden Formen von Politik doch eine Menge verändern kann in der Gesellschaft, sozusagen diese Hoffnung beobachtet, dass es jetzt doch für alle anderen Krisen, die so kommen, von Digitalisierung über Klimawandel bis hin zu, naja, die Liste kennen wir alle, doch jetzt auch möglich ist, die Gesellschaft stark zu verändern. Dazu habe ich immer gesagt, nein, das wird nicht stattfinden. Ich habe damals, wie die meisten anderen, auch nicht damit gerechnet, dass es sich um so eine lange Krise handeln wird. Ich habe dafür so ein Bild versucht zu beschreiben, dass man etwa die Klimakrise als eine chronifizierte Krise beschreiben kann, während diese Krise jetzt eher eine kairologische ist, ja, also ein Ereignis, das auch wieder verschwinden wird. Das hat sich nicht ganz bewahrheitet, aber ich würde dabei bleiben zu sagen, dass an den grundlegenden sowohl Konflikten als auch Strukturen der Gesellschaft sich durch diese Krise eigentlich nicht viel verändern wird. Es wird sehr viele Detailveränderungen geben. Wir sind auf vieles aufmerksam geworden, was man vorher nicht gesehen hätte. Die Folgen sind zum Teil noch gar nicht so richtig abzuschätzen. Die sind größer, als wir uns das noch vor Monaten zugestanden hätten. Aber an den grundlegenden Strukturen, würde ich sagen, ändert sich nichts. Und das ist nicht vielleicht nicht nur eine schlechte Nachricht. Also Strukturen dienen ja auch dazu, dass nicht jedes Ereignis, das stattfindet, sofort alles in Frage stellt. Aber es hat natürlich auch was, wenn man so will, Ernüchterndes. Selbst dieses Großereignis ist nicht dazu geeignet, grundlegende Strukturen wirklich zu verändern.
Sie beschreiben ja immer wieder eine Aufsplitterung der Gesellschaft in einzelne Teilbereiche mit verschiedenen, sich teilweise auch widersprechenden Logiken. Bevor wir diese einzelnen Teilbereiche ein bisschen durchgehen wollen, wollte ich Sie fragen, gibt es denn gar nichts mehr Vermittelndes, was die Gesellschaft insgesamt doch noch prägen würde?
Ja, das ist so die Million-Dollar-Question der Gesellschaftstheorie. Also ich gehe von aus tatsächlich von einer Gesellschaftstheorie, die mit dem Begriff der funktionalen Differenzierung arbeitet. Das heißt, die moderne Gesellschaft hat eigentlich kein Zentrum, kein operatives Zentrum, von dem her sich alles sowohl steuern als auch beeinflussen lässt. Insofern muss man sagen, ist es eine Gesellschaft, in der die unterschiedlichen Logiken stark nebeneinander stehen und nicht hierarchisch geordnet sind. Auch das politische System, von dem ja viele denken, das ist eigentlich das Zentrum der Gesellschaft ist, ist es nicht. Es ist auch nur eine Funktion unter den Funktionen. Es sieht natürlich so aus, als sei alles politisch. Das stimmt. Aber auch, es kann auch alles ökonomisch sein. Es kann alles rechtlich irgendwie relevant sein. Es kann alles von religiöser Bedeutung sein und so weiter und so weiter. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es so ein Zentrum nicht gibt. Aber natürlich gibt es Gemeinsamkeiten in Gesellschaften, zum Beispiel regionale Gemeinsamkeiten, die durch Sprache und Kultur vermittelt sind. Natürlich also Formen des Zusammenlebens, die wiederum durch diese unterschiedlichen Funktionen sehr stark geprägt sind. Es gibt eine Öffentlichkeit, die so aussieht wie eine Gemeinsamkeit. Und das tut sie auch meistens, wenn es keine großen Konflikte gibt. Wenn es Konflikte gibt, ist sie eher ein Zeichen dafür, wie wenig sich die Antipoden bisweilen verstehen. Also ich würde nicht behaupten, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Aber dieser Zusammenhang ist sehr prekär. Georg Simmel hat das mal so ähnlich ausgedrückt wie: die Form der Vermittlung einer modernen Gesellschaft ist zum Teil ihre Unvermitteltheit. Und das wird ja miteinander vermittelt. Und das hat ja auch was mit Emanzipationsprozessen zu tun. Also politisches Denken hat sich von religiösem emanzipiert. Übrigens auch umgekehrt. Religiöses Denken hat sich von politischem emanzipiert. Wissenschaft muss eigentlich nur sich vor sich selbst gerade stehen, tritt aber trotzdem in Konflikt mit anderen Ansprüchen in der Gesellschaft. Also man sieht, das hat immer zwei Seiten. Aber ich würde niemals behaupten, dass es nicht so etwas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhang gibt. Dieser Zusammenhang ist differenziert.
Dann wollen wir jetzt versuchen, einige dieser Teilbereiche durchzugehen. Die Corona-Pandemie scheint ja die Schere zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Das geht so weit, dass Menschen, die beengter wohnen, anfälliger für Erkrankungen sind und geht bis dahin, dass viele einfache Jobs einfach wegfallen. Wie kann man das empirisch belegen und was kann man dagegen tun?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Pandemie das vergrößert unbedingt. Sie macht vieles sichtbar, was uns sonst nicht so sichtbar geworden ist. Aber natürlich kann man sagen, dass die Pandemie die unterschiedlichen, ja, Schichten der Gesellschaft, manche sprechen von Klassen der Gesellschaft, doch sehr unterschiedlich getroffen hat. Es macht einen Unterschied, ob ich zu Hause sitzen muss und ein Beamter bin und eine große Wohnung habe, keine ökonomische Not habe. Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich nicht rausgehen kann und keine Zukunftsängste ökonomischer Natur haben muss. Oder ob ich jemand bin, der in einem Betrieb ist, der womöglich schließen muss, der auf Kurzarbeit angewiesen ist, dessen Karriere womöglich gestört wird. Übrigens die Karrierestufen, auch bei Schülern und Studenten, ist eine ganz, ganz prekäre Situation gewesen, weil diese Übergänge gerade in dieser Zeit nur sehr schwer geklappt haben. Natürlich gibt es Menschen mit weniger Zugang zu medizinischen Ressourcen, weniger Zugang zu Wissen. Also diese Pandemie hat sehr, sehr, sehr deutlich gemacht, dass die Risiken in der Gesellschaft sehr unterschiedlich verteilt sind, sehr ungleich verteilt sind. Aber das darf einen natürlich nicht wundern. Also es wäre komisch gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre. Wir haben in Deutschland darüber sehr spät erst gesprochen. Wenn man den internationalen Raum sich anguckt, dann ist zum Beispiel sehr, sehr viel früher deutlich geworden, dass die meisten Schwererkrankten tatsächlich eher aus den unteren Einkommensgruppen kamen, aus Berufen, in denen man Kontakte haben musste. Ja, ist auch ein Privileg, Homeoffice machen zu können. Sehr viele migrantische Personen, die zum Teil vielleicht nicht so informiert waren, weil viele Informationen nicht in deren Sprachen formuliert worden sind und die natürlich Berufe haben, bei denen man den anderen nicht aus dem Weg gehen kann. Also ich meine, da hat sich etwas reproduziert, was wir kennen. Übrigens noch etwas, der ältere Teil der Bevölkerung natürlich unter viel, viel größerer Gefahr. Auch das ist eine Form von sozialer Ungleichheit. Also wenn man sagen muss, wenn wir an irgendetwas wirklich gescheitert sind, dann ist es, die Alten schützen zu können. Also Ende des Jahres 2020 sind knapp 30.000 Tote zu beklagen gewesen. Wir sind jetzt bei über 90.000 Toten. Und die meisten von ihnen sind tatsächlich also ältere Menschen, sehr alte Menschen. Auch in dieser Phase, wo wir das alles ja schon viel genauer wussten, ist das nicht gelungen. Das ist schon ein Armutszeugnis.
Und doch scheint Deutschland, also zumindest wirtschaftlich, ganz gut bisher durch die Krise gekommen zu sein. Auch weil der Staat dazu in der Lage ist, vieles zu überbrücken, etwa durch das Kurzarbeitergeld. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich nerven inzwischen die Lobbyisten ganz schön mit ihren doch sehr erwartbaren Forderungen. Offenbart die Krise nicht auch gesellschaftliche Machtverhältnisse, etwa wenn die Lufthansa Milliarden bekommt und an anderen Orten, meinetwegen an Schulen, Luftfilter an Schulen, kaum etwas passiert. Ist das Gemeinwohl hinreichend berücksichtigt worden in der Krise oder gibt es da eine Gerechtigkeitslücke?
Also auf die Frage kann man ja gar nicht mit Nein antworten. Natürlich gibt es eine Gerechtigkeitslücke, aber die gibt es natürlich auch aus strukturellen Gründen. Was wir beobachten können, also was die Wirtschaft angeht, muss man sagen, die deutsche Industrie hat unter dem Jahr 2020 nicht gelitten. Manche sagen hinter vorgehaltener Hand, das war ein gutes Jahr, weil man viele Strukturveränderungen in den Unternehmen machen konnte, weil vieles nicht anfiel. Es war auch viel einfacher, tatsächlich an die versprochenen Gelder zu kommen, weil man Abteilungen hat, die nichts anderes tun, als genau diese Dinge abzurufen. Ein kleiner Handwerksbetrieb hat weder die Logistik noch das Wissen noch die Strukturen, genau das zu tun. Wenn Sie ansprechen, dass es natürlich riesengroße Strukturhilfen gegeben hat, wir kennen das bereits aus der Bankenkrise, too big to fail, das ist gewissermaßen die Formel, die hier auch eine Rolle spielt. Womöglich hätte man das eine oder andere andersrum verteilen müssen. Wobei ich sagen würde, das größte Versagen, das man da formulieren kann, ist doch wohl, dass die Gelder, die ja bereitgestellt worden sind, das muss man ja tatsächlich sagen, die Bundesrepublik hat wirklich viel Geld bereitgestellt. Man hat sich nicht genug darum gekümmert, dass die Gelder auch bei den Leuten ankommen. Das Kurzarbeitergeld ist tatsächlich ein großer Segen gewesen. Das war tatsächlich sehr, sehr gut. Aber die ökonomischen Folgen kennen wir zum Teil noch gar nicht. Ich bin kein Ökonom, aber was man so hört, ist, dass die große Welle tatsächlich von Insolvenzen erst kommen wird, wenn man dann wieder versuchen wird, entsprechend die Dinge aufzubauen. Also da darf man sich nichts vormachen. Wir sind zwar ganz gut durch die Krise gekommen, die Industrie sogar sehr gut durch die Krise gekommen. Für alle anderen ist es nicht so einfach. Also für den Einzelhandel zum Beispiel, für Handwerksbetriebe, aber auch natürlich für die Kultur, das sind ja auch Unternehmer, ja, also Ein-Mann-Unternehmer und Unternehmerinnen, für die natürlich fast alles weggebrochen ist.
Zur Kultur möchte ich später noch kommen. Was meinen Sie, wie schnell werden sich die besonders betroffenen Teile der Wirtschaft, sagen wir mal wie Gastronomie, Hotellerie, Fremdenverkehr, wie schnell werden sich die erholen?
Das hängt natürlich davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Also wir sollten nicht so tun, als sei das jetzt vorbei. Man weiß nicht, was passiert. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das sich jetzt langsam auslaufen sollte, wird es eine relativ schnelle, hohe Binnennachfrage geben. Es geht also auf das, was Sie angesprochen haben, muss man sagen, die Menschen, die dürsten ja geradezu danach, sich gerade in diesen Dingen umzutun. Also ich denke mal, dass wir da mit Wachstumsraten rechnen können. Ich habe letzte Woche an einer Veranstaltung des IFO-Instituts teilgenommen. Also die sind da für alle Branchen, also sowohl Industrie als auch kleinere Branchen, sehr optimistisch, was das angeht, dass Wachstum tatsächlich wieder stattfinden wird. Manches wird an Strukturen womöglich verloren gegangen sein. Ich meine, das ist ja immer bei ökonomischen Beobachtungen eine Perspektivenverschiebung. Denkt man gewissermaßen betriebswirtschaftlich, hat man konkrete Akteure im Blick. Denkt man volkswirtschaftlich, hat man das Ganze im Blick. Für konkrete Akteure wird es natürlich sehr, sehr schwierig sein. Ich hatte es gerade schon gesagt, manche werden verschwinden. Mhm.
Jetzt würde ich gern zum nächsten Bereich kommen, nämlich zur Politik. Sie beraten ja immer wieder deutsche Politiker und Politikerinnen. Wie gut ist die deutsche Politik bisher mit der Krise umgegangen? Was würden Sie da für Noten verteilen?
Ja, also vielleicht darf ich einen Satz dazu sagen, wie das mit den Bereichen ist. Also das Spannende ist ja, dass man an den Fragen schon, wie Sie sie stellen, sehen kann, dass es offenbar so etwas wie eine Gesamtdefinition der Krise gar nicht gibt, ja, sondern dass die aus den unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich erscheint. Also aus der ökonomischen Perspektive ist die Krise zunächst einmal ein Problem des Cashflows. Und aus politischer Perspektive, das war Ihre Frage, ist es einerseits ein sachliches Steuerungsproblem. Was muss man jetzt tun? Das ist ja sachlich nicht so einfach zu wissen, vor allem wenn man es mit einer Bedrohung zu tun hat, die man noch nicht einordnen kann. Aber politisch gesehen heißt es auch, was muss ich tun und womit komme ich durch? Also wie reagiert das Publikum? Ist es eigentlich, kann ich mit Loyalität bei bestimmten Entscheidungen rechnen? Ist die Entscheidung überhaupt darstellbar? Werde ich das vor einer Öffentlichkeit hinkriegen? Bleiben die Leute loyal? Werden sie sich an die Regeln halten? Das sind ja zunächst mal Fragen, die gar nichts mit epidemiologischen oder virologischen Fragen zu tun haben, sondern zunächst mal politisches Handwerk sind. Und im politischen System kommen solche Probleme tatsächlich zunächst als solche Fragen an. Und wir haben es ja durchaus gesehen, dass es im politischen System auch einen Wettbewerb, sagen wir mal, unterschiedlicher Akteure gegeben hat, die auch politische Probleme lösen mussten zwischen Bund und Ländern, zwischen unterschiedlichen Ländern, zwischen potenziellen Kandidaten für dies und jenes. Also, und man würde den Leuten auch Unrecht tun, wenn man ihnen das vorwirft, wenn man politisch aktiv ist und politischer Akteur ist, spielt das immer auch eine Rolle. Selbst wenn man so naiv wäre und würde das nicht ins Kalkül ziehen, wird man zumindest daraufhin beobachtet. Was will er uns eigentlich damit jetzt sagen?
Und wenn Sie jetzt Noten vergeben müssten für die deutsche Politik, was würden Sie da sagen?
Also das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es gab in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gute Dinge, die gemacht worden sind. Man hat in Deutschland schon in den schwierigen Situationen am Ende dann doch Entscheidungen gefällt. Aber schlechte Noten würde ich dort geben, wo es in Krisensituationen nicht gelungen ist, die Ziele von Maßnahmen zum Beispiel angemessen zu beschreiben. Erinnern Sie sich an den Spätherbst 2020. Da hat man tatsächlich doch Ende Oktober behauptet, wenn wir jetzt so einen dreiwöchigen, so einen Wischiwaschi-Lockdown machen, dann ist Weihnachten gerettet. Ist theologisch schon eine schwierige Kategorie, Weihnachten zu retten. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Jeder, der sich irgendwie mit der Sache auskannte, wusste genau, dass das natürlich Unsinn ist. Anstatt zu sagen, wir machen vielleicht einen harten Lockdown für 4 Wochen, um dann auf einem niedrigeren Niveau rauszukommen, das war politisch offenbar nicht so einfach darzustellen. Womit wir wieder bei der Situation sind, dass Politik zunächst einmal auch diese Fragen stellen muss. Und wenn man sich dann vorstellt, wie in der Öffentlichkeit das diskutiert worden ist, dann wurden ja zum Teil die richtigen Maßnahmen auch als politische Willkür und Ähnliches diskreditiert geradezu. Und wir sehen, von welchen Voraussetzungen politischer Streit abhängig ist. Zunächst einmal von der Voraussetzung, dass man auch die gegenteilige Lösung für legitim hält. Das war in dieser ja existenziellen Krise zum Teil nicht der Fall.
Es ist ja so, die Politik kann entweder stärker auf Regelungen setzen oder stärker an Eigenverantwortung appellieren. Ja. Wie würden Sie diese beiden Positionen gegeneinander absetzen?
Ja. Also das sind ja vielleicht die beiden paradigmatischen Formen, wie man mit der Krise umgeht. Ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang, die Wahl zwischen Pest und Pocken genannt. Also auf die Pest hat man mit Lockdowns reagiert oder mit Exklusion von Menschen, also mit tatsächlich drastischen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung. Während der Pockenepidemien vor 200 Jahren in Europa hat man sehr stark, obwohl es schon Impfungen gab, auf Eigenverantwortung gesetzt. Seid etwas vorsichtiger, führt einen Alltag, in dem das möglich ist. Das haben wir ja jetzt wiederholt und wir haben festgestellt, dass vor allem vor dem ersten Lockdown im letzten Frühjahr wir jedoch beobachten mussten, dass die Appelle an die Bevölkerung, die ja sehr drastische Appelle waren, wenn Sie sich an Reden der Bundeskanzlerin erinnern, eigentlich nicht gehört worden sind. Also, nein, das ist alles Panikmache, das wird bald wieder verschwinden. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, mit wem wir draußen stehen dürfen und ein Glas Wein trinken und wen wir nach Hause einladen, schon gar nicht. Und dass es Lockdowns brauchte, ist für mich ein Hinweis darauf, dass es offenbar so ein Technologiedefizit gibt, die Menschen dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Ich glaube schon lange nicht mehr daran, dass man Menschen, das Verhalten von Menschen dadurch steuern kann, dass man so eine Einsicht in die Notwendigkeit voraussetzt. Das ist ein Bias oder vielleicht ein Vorurteil unseres akademischen Milieus, dass wir denken, wir müssen den armen Leuten erklären, wie es ist, und dann werden sie sich schon entsprechend verhalten. Das hat sich in der Krise gezeigt, dass es so einfach offensichtlich nicht ist. Aber gleichzeitig hat man auch keinen richtigen Lockdown gemacht. Wenn man mit Leuten aus anderen Ländern spricht, Spanien, Portugiesen und anderen, dann lachen die, wenn wir sagen, wir hatten einen Lockdown. Da hat es ganz andere Formen gegeben. Und damit qualifiziere ich jetzt gar nicht, was das Richtigere und was das Falschere gewesen wäre, weil so einfach sind die Dinge dann doch tatsächlich nicht. Es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Insofern ist es mit dem Notengeben der Politik gegenüber, es ist immer leicht, ja, man kann immer sagen, die hätten richtig entscheiden müssen. Aber welches ist denn eigentlich die richtige Entscheidung? Das wissen wir in vielerlei Hinsicht bis heute nicht.
Sie haben gerade schon die internationale Lage angesprochen. Da scheint doch insgesamt gesehen mehr Vernunft eingekehrt zu sein.
Ja, das ist es ganz klar. Also auf sehr unterschiedlichen Wegen. Und man kann schon sagen, dass es durchaus multilaterale auch Formen gegeben hat, damit entsprechend umzugehen. Das würde ich schon sagen. Aber es gab am Anfang schon sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Also man muss ja sagen, in Großbritannien ist es erst ein Thema gewesen, als der Premierminister selber krank geworden ist. Ob das unbedingt der richtige Algorithmus für Entscheidungsfindung ist, das muss man sich noch die Frage stellen. Also manche haben das überhaupt nicht ernst genommen. Andere haben recht früh reagiert. Es war Gegenstand populistischer Wahlkämpfe, wie wir das in den Vereinigten Staaten gegeben haben. Bis heute hört man in den Vereinigten Staaten, impfen, das ist eine Demokratensache, das machen wir nicht. Also diese Politisierung des Themas, man darf einen auch nicht erstaunen, wie könnte es anders sein, als dass das da auch eine Rolle spielt.
40% der Republikaner-Wähler wollen sich nicht impfen lassen, habe ich gehört. Jetzt würde mich noch die Rolle der Medien ein wenig interessieren. Von meiner Tageszeitung fühle ich mich gut informiert. Talkshows hingegen mit den immer gleichen Gästen und Positionen kann ich nur noch schwer ertragen. Wie geht's Ihnen da?
Genauso. Also das, was wir schon beobachtet haben, ist auf der einen Seite, wir haben in Deutschland wirklich, und da sind wir international wirklich führend, das kann man nicht anders sagen, eine sehr, sehr ausgewogene Form von Informationspresse. Das muss man wirklich sagen. Also in den Qualitätszeitungen, wenn man jetzt mal nur den Zeitungsbereich nimmt, aber auch zum Teil im Fernsehen, und jetzt nicht nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, konnte man gut informiert werden. Das ist überhaupt gar keine Frage, auch differenziert informiert werden. Aber natürlich haben die Medien auch zu einer starken Polarisierung beigetragen. Also diesen High-Noon-Streit zwischen den beiden führenden Virologen in Deutschland. Es gab da große Differenzen. Ja, ich hatte mit beiden zu tun und es gibt da wirklich inhaltliche Differenzen, gar keine Frage. Aber diese Form des Antipodischen ist für Medien natürlich eine tolle Sache. Ne, daraus kann man wirklich was inszenieren. Und das hat sich ja doch durchaus erhalten, hat sich zum Teil im Politischen auch niedergeschlagen. Es gibt zwei Blätter in der Bundesrepublik, die da besonders stark sozusagen diese Polarisierung stark gemacht haben, bis in die Leugnung eigentlich nicht der Corona-Krise, aber die Leugnung, dass auch der andere womöglich recht haben könnte und offenbar keine Ahnung davon, dass Wissenschaft nicht einfach sagen kann, das ist der Fall und das ist jetzt ganz sicher und das wird jetzt umgesetzt. Also da haben sich schon einige tatsächlich, man kann fast sagen, schuldig gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen.
Eine Talkshow wird man nicht. Sie meinen die Zeitung mit den vier Buchstaben?
Unter anderem, ja. Ja.
Und die zweite?
Also, die hat auch vier. Also man muss es tatsächlich sagen. Also gerade die zweite, die schätze ich manchmal sogar. Ich habe da auch selbst drin geschrieben. Aber das diente manchmal kaum sozusagen der Wahrheitsfindung, wenn man so will, sondern es diente tatsächlich, das Antipodische noch stärker zu machen und mit starken Vorurteilen zu arbeiten. Talkshows brauchen natürlich Streit. Also sie werden nicht in der Talkshow eingeladen, wenn sie sagen, naja, ich weiche jetzt so ein bisschen vor dem anderen ab. Das muss natürlich angeheizt werden. Man kann sich dann fragen, ob die Talkshow eigentlich für eine Demokratie ein angemessenes Format ist. Oder zumindest, wenn man dort nur politische Akteure reden lässt. Man hätte ja in Talkshows auch mal Leute setzen können, die sich in der Sache auskennen.
Und es ist wahrscheinlich auch so, dass über ein Jahr für so eine mediale Aufgeregtheit einfach auch zu viel ist, ne? Das geht ja normalerweise nur in kürzeren Episoden.
Aber das hat mit der der Aufgeregtheit hat man schon ordentlich das Niveau gehalten. Also das ging schon. Die mussten sich ja schon rechtfertigen, wenn mal ein anderes Thema da war. Ne? Wie? Corona vorbei?
Ja, was ich schon bemerkenswert und auch bemerkenswert gut finde, wie die deutsche Politik auf die Wissenschaft gehört hat, zumindest en gros. Auf die Virologen, auf die Epidemiologen, auf die Physikerinnen. Gilt es eigentlich auch für andere wissenschaftliche Disziplinen, meinetwegen die geisteswissenschaftlichen?
Also zunächst muss man sagen, bin ich ganz froh, dass man am Anfang der Pandemie nicht die Soziologen nach dem Virus gefragt hat. Da kennen wir uns nämlich nicht aus. Und ich würde auch sagen, also in der Tat, die Wissenschaft hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Die große Verunsicherung, die stattgefunden hat, war ja doch dass ein großes Publikum, das, sagen wir mal, mit wissenschaftlicher Praxis nicht so viel zu tun hat, jetzt gelernt hat, dass Wissenschaft auch zunächst einmal sich am Gegenstand abarbeiten muss und auch Irrtümer braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also die Leute wussten am Anfang ja überhaupt nichts darüber und es ist ja unglaublich schnell gegangen, bis man dann tatsächlich das ein oder andere ziemlich genau wissen konnte, von der Impfstoffentwicklung ganz zu schweigen, was ja ein riesen Erfolgsgeschichte ist. Also da würde ich schon sagen, hat die Wissenschaft sich bewährt, womöglich wäre es in vielerlei Hinsicht besser gewesen, ich bin in einigen Gremien zurzeit drin, die darüber nachdenken, ob man nicht tatsächlich innerhalb der Wissenschaft Foren braucht, in denen man die ein oder anderen Streit oder Differenzen wissenschaftlich zunächst mal austrägt, bevor man das über Bande in der Öffentlichkeit spielt. Also andere Länder haben das zum Teil. Also in Großbritannien gibt es eine Großorganisation, viel größer als die Leopoldina und tatsächlich mit einem klaren politischen Auftrag, nicht wissenschaftlich zu sagen, was ist und sich irgendeinen tollen Gesprächspartner zu holen, sondern interdisziplinär die Leute zusammenzusetzen und dann zu Bulletins zu kommen, in denen man tatsächlich vielleicht ein bisschen weiter ist als das, was bei uns dann öffentlich sofort rausgehauen wurde. Ich war selbst in einer der ersten Leopoldina-Kommissionen, die sehr interdisziplinär besetzt waren. Ihre Frage war ja nicht auch andere, da war alles drin, Philosophen, Ethiker, Sozialwissenschaftler, Psychologen, Pädagogen, also alles, was so kreucht und fleucht. Also Meteorologen waren, glaube ich, nicht dabei, aber es ist sozusagen, wie soll ich sagen, also ich will es jetzt nicht schlecht machen, das war schon ganz gut, was da passierte, aber das basierte natürlich nicht auf Forschung. Ja, die großen Akademien prämieren natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die früher mal was Tolles gemacht haben und jetzt in den Akademien sitzen. Man bräuchte wahrscheinlich schon zum Teil andere Formen, wo man gezielt in so einer Situation auch forschungsorientiert Fragen beantworten kann. Wenn ich an mein eigenes Fach denke, wir wissen bis heute nicht genau, wie die Ansteckungswege, das ist eine genuin soziologische Frage, wenn man so will, wirklich gewesen sind. Die Ansteckungsorte, die Ansteckungswege, wo sind die Risiken, wo nicht. Das ist uns nicht gelungen, das hinzukriegen. Man kann sich jetzt rausreden und sagen, ein DFG-Antrag dauert 1,5 Jahre, bis der bewilligt ist. Das wäre rausreden. Da hätte man tatsächlich andere Formen gebraucht. Aber was die deutsche Politik schon gemacht hat, ist Wissenschaft zu fragen. Also ich habe in diesem Jahr selbst sehr, sehr viel davon gemacht und ich habe mit verschiedensten Akteuren zu tun gehabt, auf verschiedensten Ebenen, von Bundes- bis zu Kommunalebenen. Und ich fand das schon sehr interessant und sehr gut, dass das wirklich nachgefragt wurde und auch kritisch nachgefragt wurde. Der Vorwurf, dass man nur eine bestimmte Wissenschaft gehört hat, das stimmt, glaube ich, so nicht. Also das ist ja etwas, was immer kolportiert wird. Die Kanzlerin hätte sich nur die zusammengeholt, die ohnehin das sagen, was sie will. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich selbst habe übrigens eine Menge gelernt im Kontakt mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Fächern, mit denen ich sonst sicher nichts zu tun gehabt hätte. Mit Virologen, ich habe mit Viola Priesemann ein bisschen zusammengearbeitet, was mich wirklich wahnsinnig fasziniert hat. Man kann das sozialwissenschaftlich stark kritisieren, diese Art von Modellierung, die natürlich mit nur wenigen Indikatoren auskommt, aber die können das wenigstens machen, weil wenigstens die wenigen Indikatoren da sind. Wir hatten die nicht und das war hochinteressant und ja, also ich habe selber davon sehr profitiert. Das hilft der Pandemie nicht, aber mir.
Weil es ja ganz interessant gewesen wäre, einen Meteorologen hinzuzuziehen wegen der UV-Strahlung. Das ist ja. Welche Stimmen sind Ihnen denn zu kurz gekommen?
Also zu kurz gekommen sind sicherlich diejenigen, die mit sagen wir mal, mit den pädagogischen, den Bildungsfragen zu tun hatten, die sind wirklich zu kurz gekommen. Und das müssen wir auch mal reflektieren, woran das eigentlich liegt, dass wir das so ein bisschen vergessen haben. Also wenn man benennen würde, würde ich tatsächlich diese benennen, ein bisschen auch die sozialen Ungleichheitsfragen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die soziale Ungleichheit, sagen wir mal die allgemeine soziale Ungleichheit, sondern wir haben natürlich in der Gesellschaft einen großen Teil von Menschen, die jenseits von Versorgungsbezügen leben. Ich hatte viel zu tun mit Sozialarbeitern, die zum Teil dann also vor Ort mit Obdachlosen, mit Drogenabhängigen, mit Prostituierten und wem auch immer zu tun hatten, die ja tatsächlich, wenn die Dinge nicht funktionieren, aus allen Bezügen rausfallen und zum Teil sehr betroffen waren natürlich auch von der Pandemie. Da hätte man sich, also da ist viel Hilfe geleistet worden von vielen Institutionen, das ist gar keine Frage, auch von den Kirchen, aber da hätte man ein bisschen auch aus wissenschaftlicher Seite eher mit Konzepten arbeiten können und müssen. Und was ein bisschen zu kurz gekommen ist, das ist vielleicht eine interdisziplinäre Idee von Organisation von Öffnungsstrategien, die nicht einfach nur das Ziel haben, möglichst schnell zu öffnen, sondern Konzepte zu entwickeln, wie man eigentlich sowas wie Hygienekonzepte wirklich implementieren kann. Wir haben das ein bisschen versucht in dem Gremium der nordrhein-westfälischen Landesregierung, in dem ich ja auch sitze, bei Herrn Laschet, das intern zum Teil sehr konfliktuös war, weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten. Aber es war eigentlich immer produktiv, dass wir zumindest das versucht haben, dass es nicht darum geht, möglichst schnell zu öffnen oder möglichst spät zu öffnen, sondern da Kriterien zu entwickeln. Und ich hoffe schon, dass wir aus der Krise, also aus der Perspektive der Wissenschaft, aus der Krise lernen, dass wir vielleicht diese Art von interdisziplinärem Gespräch besser einüben müssen und Institutionen dafür brauchen, in denen das passiert. Also da gibt's im Moment wirklich ein paar Kreise, die sich darüber Gedanken machen. Also aus der Charité, aus der Leopoldina und anderen Akademien, aber auch das RKI. Und ich habe da auch das Vergnügen, bei dem einen oder anderen da mitzumachen. Das ist schon hochinteressant und ich glaube, da gibt es ein paar Länder, die da besser aufgestellt sind. Die USA übrigens auch. Also was man ja nach der Wahl von Biden sehen kann, sind ja die konzertierten Aktionen der unterschiedlichen Akteure der Gesellschaft sehr schnell tatsächlich sehr, sehr, sehr arbeitsfähig geworden. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Sie haben als erste Stimme, die etwas gefehlt hat, die pädagogische Seite genannt. Ich hätte eine Frage zur Situation der Studierenden. Unsere jüngere Tochter hat seit gut einem Jahr ihre Uni nicht mehr von innen gesehen. Und ich habe so empfunden, im Gegensatz zur Situation in den Schulen, gab es dafür eigentlich wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Kann das gut gehen?
Naja, es ist ja nicht so richtig gut gegangen. Also die erste Diagnose, die man jetzt immer hört, ist, dass die deutschen Schulen nicht digitalisiert genug sind. Also das stimmt, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir unterschätzen, welche Bedeutung der tägliche Schulbesuch und nicht nur Schule, auch vorschulische Institutionen für Familien, für Kinder, für die Entwicklung haben. Auch da gibt es einen starken Ungleichheitseffekt. Wir erleben jetzt schon, dass gerade in den sogenannten bildungsfernen Schichten viele das Lernen, das Rechnen, das Lesen, das 45 Minuten auf dem Hintern sitzen, schlicht verlernt haben. Und die Wertschätzung fürs Pädagogische, wenn man jetzt diese großen Sätze dazu sagen will, das ist ja nicht nur eine Semantik, sondern da geht's ja um was. Und die Frage ist, ob manches davon wirklich wieder einzuholen ist. In den bildungsnäheren Zusammenhängen würde ich sagen, wird es nicht so tragisch sein. Das wird schon gehen. Der eine oder andere wird sogar davon profitiert haben, nicht immer in die Schule gehen zu müssen. Aber sozusagen aufs Ganze gesprochen, merkt man, dass da eine Menge Luft nach oben ist. Die Digitalisierung spielt da auch eine Rolle. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, das Selbstverständnis von, wie soll man sagen, den Handelnden dort. Also das ist übrigens für mich eine Erfahrung in der Krise, wenn ich das so persönlich sagen darf, dass man schon sehr, sehr sehen konnte, wer eigentlich in der Lage ist, sich auf ungewohnte Situationen einzustellen und wer nicht. Also sowohl an Universitäten als auch in Unternehmen, als auch in anderen Zusammenhängen. Und vielleicht hätten manche Schulen, wären besser damit gefahren, wenn sie etwas autonomer über das eine oder andere hätten entscheiden können. Ich meine, das öffentliche Schulwesen in Deutschland ist sehr, sehr stark als nachgeordnete Behörde gebaut. Darüber wird ja schon lange diskutiert, ob es nicht mehr Autonomie in den Schulen braucht. Ich hoffe, dass solch ein Diskurs anfängt. Ich bin kein Pädagoge, also ich habe mal Pädagogik studiert, aber jetzt kein forschender Pädagoge. Ich bin mir sicher, dass da jetzt in Zukunft eine ganze Menge an sehr interessanten Forschungsarbeiten gemacht werden.
Und noch ein Satz im Blick auf Ihre Studierenden auch. Wie geht's denen?
Naja, wie geht's denen? Also wir haben schon versucht, denen eine Struktur zu geben, die nicht alleine zu lassen. Es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, aber es ging manchen schon richtig schlecht, weil sie natürlich die Form von Austausch, die ein Studium natürlich ausmacht, schlicht und ergreifend nicht bekommen haben. Das ist für uns mit einem höheren Betreuungsaufwand natürlich verbunden, den wir aber durchaus auch geleistet haben. Also so ist es nicht. Wir haben uns da schon sehr bemüht, aber das lässt sich nicht substituieren dadurch, dass man eine Kachelexistenz hat. Das ist auch immer noch die Frage, was für eine Art von Veranstaltungen das ist. Ich bin sehr gespannt, das kann ich noch gar nicht so ganz umreißen, wie das eigentlich mit den Erstsemestern des vom Anfang der Pandemie ist, die ja tatsächlich die Uni noch nicht von innen gesehen haben. Diejenigen, die das schon kennen und wieder zurückkehren, da mache ich mir keine Sorgen.
Sich,
ne? Die kennen die Rituale. Es ist auch meine Erfahrung mit Zoom und so, ist, dass man eigentlich mit den Leuten, die man aus dem richtigen Leben schon kennt, funktioniert das ganz gut. Leute dort neu kennenzulernen und mit denen etwas zu machen, ist schon erheblich schwieriger. Und das haben wir an den Universitäten natürlich auch erlebt. Aber die Unis haben sich natürlich schon auch darauf eingestellt. Es hat viel Ärger und viel Kritik gegeben, aber im Großen und Ganzen hat man da schon viel gemacht. Natürlich sind wir auch nachgeordnete Behörden und zum Teil von Entscheidungen des Ministeriums abhängig, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Aber ich würde sagen, es wäre zum Teil auch ein falsches Signal zu manchen Zeiten gewesen, jetzt Großveranstaltungen an Universitäten machen zu können, aber die Schulen geschlossen zu halten. Und wenn man sich das Hauptgebäude meiner Universität, der LMU, anguckt, in der normalen Woche sind dort die Hörsäle immer voll, da laufen mehrere tausend Menschen rum. Da war gar nicht daran zu denken, an einen Normalbetrieb zu früh zu denken. Ich hoffe, dass im Wintersemester wenigstens teilweise einiges möglich sein wird. Genau wissen wir es noch nicht.
Ganz besonders gebeutelt erscheint mir ein Bereich, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich die Kultur. Ich weiß, dass Sie gerne im Chor singen. Ja. Geht Ihnen das sehr ab?
Also das ist für mich das Schlimmste. Und ich will jetzt hier nicht jammern, aber das muss ich sagen. Ich habe, also ich fange in 2 Wochen wieder an. Und die Chöre dürfen ja jetzt auch wieder ein bisschen. Und das hat total gefehlt. Aber ich meine, ich bin ein Freizeitsänger. Ja, ich singe zwar in 2 Chören und jetzt auch nicht ganz so schlecht, glaube ich. Aber das ist ja nochmal was anderes als der Bereich der Kultur, wo ja eine ganze Branche, wenn man so will, dranhängt, wo Existenzen dranhängen. Und es ist natürlich auch ein Bereich, der Kultur ist für die Kultur ist für die Gesellschaft einfach sehr wichtig. Das ist ja nicht einfach irgendeine Freizeitbeschäftigung wie schlechte Filme gucken, sondern das, also auch Filme gucken ist Kultur, ist schon klar. Es ist aber auch einfach ein Bereich, der schneller verschwinden kann, als man denkt. Also die Menschen sind nicht nur ökonomisch abhängig davon, dass man diese Strukturen aufrechterhält. Da würde ich sagen, muss man eine Menge Aufmerksamkeit in nahe Zukunft hineinsetzen. Und da geht es nicht nur ums Geld, aber auch.
Mhm. Ja, gerade die Situation zum Beispiel der freiberuflichen Musiker ist ja zum Verzweifeln. Da nagen ganze Orchester am Hungertuch. Ne? Also die Wohlbestallten der öffentlichen Orchester nicht so sehr, aber diese freien Leute, denen geht es wirklich schlecht.
Ja, denen geht es einerseits schlecht und andererseits ist es natürlich auch eine Frage, also ich mag dieses Wort Wertschätzung nicht, weil das so inflationär gebraucht wird, aber es ist schon so eine Frage, werden wir eigentlich gebraucht oder werden wir nicht gebraucht?
Sind wir systemrelevant?
Systemrelevant, genau. Ja, also das ist der zweite schreckliche Begriff, aber ein bisschen was ist da dran, ja, ich glaube schon, dass es da auch ein paar politischer Signale bedarf, dass man das durchaus nicht nur als so ein nice to have sieht, sondern dass das ja doch durchaus in Deutschland, gerade auch was öffentliche geförderte Kultur angeht, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist.
Freuen Sie sich, wieder eine Oper zu besuchen, ein Konzert, ein Theater?
Sehr, sehr, sehr. Und das ist, also das ja auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, also das ist ja jetzt nicht nur Oper und Theater, das ist für andere ist es das Popkonzert und so weiter, also eigentlich überall, wo Menschen auch zusammenkommen, um etwas Kulturelles zu erleben, und ich würde auch nicht unterschätzen, dass auch der Sport fast dazu gehört, was ja einer der wichtigsten Begegnungsorte für viele Menschen in der Gesellschaft ist, wo uns auch unterschiedliche Schichten der Gesellschaft zusammenkommen, viel stärker als in anderen Bereichen, also die Grundschule und der Sport sind es eigentlich, was ja auch eine kulturelle Bedeutung hat. Das darf man nicht unterschätzen.
Wir sind hier in der Katholischen Akademie, darum müssen wir noch ein bisschen was zum Thema Kirchen sagen. Man hat ja den Kirchen vorgeworfen, sie seien zu leise gewesen in der Pandemie und hätten sich anfangs nur um die Ermöglichung von Gottesdiensten gekümmert. Sicher gab und gibt es viele rührige Initiativen in der Seelsorge. Aber hätten die Kirchen nicht lauter sein müssen, gerade im Blick auf die Schwachen und Kranken? Wie sehen Sie das?
Also ehrlich gesagt kann ich das nicht genau einschätzen. Ich habe sehr viel von den Kirchen gehört, gerade im Hinblick auf die Schwachen und Kranken. Auch übrigens natürlich als Träger von alten Einrichtungen, alten Pflegeeinrichtungen, wo das natürlich eine sehr, sehr starke Rolle gespielt hat, weil das gewissermaßen auch der medizinische Brennpunkt der Krise gewesen ist. Und natürlich auch ganz unten in der Gesellschaft, ich habe vorhin die Gruppen genannt, Obdachlose, Menschen, die aus Versorgungsbezügen rausgefallen sind. Ob sie hätten lauter sein müssen? Ich meine, mit welchen Sätzen denn eigentlich? Also das ist immer leicht gesagt, dass sozusagen ihr hättet mehr fordern müssen, ja. Aber was denn eigentlich? Vielleicht Anwalt derer zu sein, die sich in der einen oder anderen Weise nicht so richtig Gehör verschaffen können. Das wäre vielleicht tatsächlich gewesen. Und das hat ja auch zum Teil stattgefunden.
Also zum Beispiel der Kranken und Sterbenden.
Der Kranken und Sterbenden. Darauf wäre ich jetzt gleich noch gekommen. Ja. Das ist ja ein Bereich, der, ich forsche ja selber viel zu dem Gebiet, kenne mich da auch ein bisschen aus. Das ist ja schon tragisch, was da stattgefunden hat und auch nicht wieder heilbar natürlich, weil die Dinge nicht wiederholt werden können. Wir haben ehrlich gesagt auch in diesem Bereich etwas gelernt. Ja, also wie finden Sterbesituationen eigentlich statt? Wir denken fast immer nur so an diesen professionellen Betreuungsbereich, auch in der Palliativmedizin oder auch. Aber der findet ja eigentlich sehr stark in Familienkontexten statt. Ja, also Menschen begegnen sich, reden über unwichtige Dinge. Es ist einfach ein Alltag, der da ist. Ja, also ich habe mit Irmel Sarke zusammen darüber einen kleinen Aufsatz geschrieben für die Zeit, wo wir versucht haben, das auch zu beschreiben aus eigener Forschung, dass es gar nicht um die großen Dinge oft geht, sondern um Aufrechterhaltung eines Alltags. Alltags. Ja, also den gleichen Kuchen mitzubringen, den man immer mitgebracht hat, ist ein Symbol für das Leben findet noch statt. Ja, und das war natürlich alles weg und das ist natürlich eine Katastrophe. Und mir sind noch die, also das vielleicht eindringlichste Bild, das war aus Italien, aus dem letzten Jahr, wie man den Sterbenden ein iPad gegeben hat, damit sie wenigstens sich kurz von ihren Lieben verabschieden können. Und das sind genuine seelsorgerliche Aufgaben, die natürlich auch in der Hand der Kirchen waren. Und vielleicht muss man dafür nicht laut sein, sondern das Richtige tun. Mir würde jetzt gar kein lauter Satz einfallen, der mir da gefehlt hätte. Und es ist ja durchaus auch so gewesen, dass es sehr kreative Möglichkeiten gegeben hat und durchaus auch heilige Messen und Gottesdienste mit anderen Medien zu feiern. Das ist ja gerade in der katholischen Kirche früher ein großes Thema gewesen, ob ein Fernsehgottesdienst eigentlich gilt. Er gilt, dann gilt er auch in der Pandemie übers Netz.
Mir hat neulich ein Krankenhausseelsorger erzählt, dass es die Vorgabe gegeben hat, dass er die Krankensalbung nur mit einem Wattestäbchen spenden darf. Er hat gesagt, er hat sich darüber einfach hinweggesetzt, einfach nicht getan. Ja, eine vorletzte Frage hätte ich noch. Ich weiß, Sie sind kein Prophet, aber wann werden wir von der Pandemie in der Vergangenheitsform sprechen können?
Interessanterweise machen das ja manche schon. Ne, also manche Gespräche, die tun jetzt schon so, als würde man auf die Pandemie zurückblicken. Und das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber das ist ganz interessant. Ja, wann wird man das machen? Also es hängt jetzt viel davon ab, das ist jetzt ein blöder Satz. Natürlich hängt es viel davon ab, wie es weitergeht. Also wird es tatsächlich in diesem Jahr noch mal zu einer vierten Welle kommen oder nicht? Ich habe dazu noch keine belastbaren Aussagen gesehen. Wenn das tatsächlich nicht der Fall sein wird, dann reden wir vielleicht Ende des Jahres einigermaßen in der Vergangenheitsform und ich würde es mir wünschen.
Und was hätten wir gelernt?
Naja, das ist ja gerade das Thema unseres Gesprächs gewesen. Was hätten wir gelernt? Also als Soziologe hätte ich tatsächlich gelernt, dass die Muster dieser Gesellschaft stabiler sind, als man so denkt. Sie lassen sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Ich sagte das ganz am Anfang des Gesprächs, man weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Könnte auch eine gute Nachricht sein. Wir haben durchaus etwas über die Struktur der Gesellschaft gelernt. Also ich glaube, dass viele Strukturen, die wir in der Gesellschaft so sehen, jetzt sehr sichtbar geworden sind im Hinblick darauf, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, im Hinblick auf soziale Ungleichheit, im Hinblick auf Entscheiden unter Unsicherheitsbedingungen, im Hinblick darauf, wie fragil Wissen auch außerhalb von Wissenschaft ist. Übrigens auch, wie stark Familien davon abhängig sind, dass Familienmitglieder sich hauptsächlich außerhalb der Familie aufhalten. Hört sich sehr unromantisch an, aber wir stellen fest, dass das eine echte Rolle spielt. Daraufhin, wie stark gerade die junge Generation oder vor allem Kinder davon abhängig sind, außerhalb der Familie nicht in betreuenden Institutionen zu sein, sondern Institutionen, die für sie wichtig sind und nicht die Eltern sind, was das Verhältnis zu den Eltern dann auch wieder prägt. Also das haben wir alles nicht gelernt in dem Sinne, dass wir es vorher nicht wussten, aber das ist uns doch jetzt sehr, sehr, sehr deutlich geworden. Ich glaube, diese Krise ist ein starker Anlass, dass uns die Gesellschaft vorgeführt wird und das verunsichert ja so. Also vieles läuft ja sonst so eher latent ab und jetzt ist vieles sehr sichtbar geworden, was eher latent blieb.
Auch dieses Gespräch hat uns vieles sichtbar gemacht. Vielen Dank, lieber Herr Nassé, für diese spannenden neuen Einsichten auch. Machen Sie es gut und bis bald.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.